Wer von euch kennt so ganz ungleiche Paare? Also ich kenne welche und ich muss nicht sehr weit gucken, um welche zu entdecken, um genau zu sein. Reicht es schon, wenn ich bei mir nach Hause komme, um einen sehr ungleichen Partner zu entdecken? Ungleichheit kann was total Schönes sein, kann sich sehr bereichern. Manche Paare sind auf den ersten Blick ganz ungleich. Da ist vielleicht einer 2 Meter und die andere nur 1,50. Andere sind, da ist der eine extrovertiert, der andere introvertiert. Und ja, man sagt das ja so, also eine Bauernweisheit, Gegensätze ziehen sich an. Und ich beschäftige mich ja gerade ein bisschen mit dem Thema Paarberatung, eigentlich sogar sehr viel, und kann euch sagen, das stimmt. Gegensätze ziehen sich an und das ist auch gut so. Warum sage ich das alles? Meine These heute ist, dass das ungleichste Paar der Welt, das ungleichste Paar sogar des Universums, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Bundesvolk im Alten Testament, die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde und, man darf das sogar sagen, Jesus und seiner Braut. Einiges fällt bei dieser Beziehung natürlich sofort ins Auge. Der eine ist ewig, der andere ist zeitlich und auch vergänglich. Der eine ist einer in 3 Personen, der andere sind viele, viele Millionen. Und dieses Bild, das ist ein sehr eingängiges Bild, was sogar im Neuen Testament verwendet wird. 3-mal vergleicht Jesus sich mit einem Bräutigam. Und im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da wird dann dieses Bild vervollständigt. Da erleben wir das, da hören wir das, dass Gottes wiederhergestelltes Volk als seine Braut ihm zugeführt wird. Im Alten Testament finden wir dieses Bild beim Propheten Hosea. Das ist ein Sinnbild für Gottes Treue zu seinem Volk. Und ich finde, Gott hatte da eine ziemlich, ziemlich gute Idee, das zu vergleichen mit der Beziehung zwischen Frau und Mann, mit der Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Denn wie könnte man eine Liebesbeziehung besser darstellen? Jetzt ist es bei Gott und seiner Anvertrauten, seiner Braut, leider manchmal nicht ganz so einfach. Die Flitterwochen waren ziemlich schnell vorbei und immer wieder kam es dazu, dass Gott seine Braut, sein Volk raushauen musste. Raushauen aus Sklaverei, aus dem Fremdgehen mit anderen Göttern. Doch dann am Ende, und wer die Bibel gelesen hat, der sieht, dass es da so ein Höhepunkt am Ende gibt. Am Ende kommt dieser ganz große Liebesbeweis Gottes. Gott kommt selbst leibhaftig zu seinem anvertrauten Volk, sogar zu allen, die mit ihm verbunden sein wollen, und schließt einen neuen Bund, schließt eine neue Ehe mit ihnen. Es ist eine großartige Zeit und Gottes Volk wusste das. Gottes Volk schon im Alten Testament hat darauf gewartet, wann wird das passieren, wann wird das kommen, dass Gott als Bräutigam, als Messias zu uns kommt. Und nun ist es soweit. Nun ist es soweit, dass Jesus am Ende seines Dienstes als Messias in die auserwählte Stadt einreitet. Und die Menschen, die haben das verstanden, was da passiert ist. Einige haben das verstanden und haben ihm zugerufen und haben gesagt, ja, endlich, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna. Und sie begrüßten ihn mit Palmzweigen wie ein König. Und jetzt könnte man sich das eigentlich so vorstellen, dass jetzt die große Hochzeit kommt. Die große Hochzeit, wo Gott sich mit seinem Volk auf der Erde in Jerusalem vermählt. Jesus kommt und erzählt vom Reich Gottes. Und wie soll es anders sein? Er geht dazu in seinen Tempel. In den Ort, der dafür ausgewählt ist, der erbaut und geweiht wurde, veredelt mit Unmengen von Gold, an dem der Bräutigam, die Braut, sein Volk, seine Gemeinde finden soll. Viele Verheißungen liegen auf diesem Ort, auf diesem Tempel. Der dritte schon, wo in konzentrischen Kreisen erbaut und auch sinnbildlich dargestellt ist, wie Gott mit den Menschen interagiert. In der Mitte das Allerheiligste mit der Bundeslade, dem Ort der Begegnung, ganz, ganz Viele Bilder sind damit verbunden. Wunderschön. Und nun stellt euch das mal vor. Also Jesus kommt und voller Erwartung schauen die Jünger darauf, was passieren wird. Und Jesus kommt und anstatt zu freuen, schnaubt er vor Wut. Er tritt über die Schwelle hinein in den Tempel, er schaut sich um, sein Atem wird schneller, er schüttelt den Kopf und man hört nur ein lautes "Raus hier! Raus mit euch, Pack!" Die Jünger wie erfroren stehen da und erleben einen Wutausbruch, wie sie das bei Jesus noch gar nicht kannten. Gerade jetzt, wo alles so gut lief, wo viele Anhänger ihm gefolgt sind. Dieser Mann der Gnade, der sieht rot. Entsetzen blitzt über sein Gesicht beim Anblick, der sich ihm bietet, als er in diesen heiligen Tempel kommt. Denn statt Anbetern, Viehherden und Verkäufer. Statt Hörenden und Suchenden, schreiende Händler, die ihre Ware feil bieten. Statt erwartungsvollen Betern, Geldwechsler und Handelstreibende. Was für ein Aufruhr. Was für ein Chaos. Und warum? Warum jetzt? Warum wird Jesus plötzlich so drastisch, der immer so weise Worte wählt? Ich möchte euch gern mit reinnehmen in diesen Text und ich möchte ihn euch gern vorlesen. Ihr findet ihn in Matthäus 21. Ich lese noch die paar Verse vorher, die ich euch eben gerade schon so ein bisschen vorgestellt habe. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle Verkäufer und Käufer hinaus und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosianna, dem Sohn Davids, da entrüsteten sie sich und sie sprachen zu ihm: Hörst du auch, was sie sagen? Und Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr denn nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging hin zur Stadt hinaus und nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Eine sehr, sehr eindrückliche Szene. Jesus macht Tabula Rasa. Jesus macht Klarschiff. Er räumt ein für alle Mal damit auf, was die Beziehung zu Gott und seinen Menschen von Seiten der Menschen her ruiniert. Drei Faktoren habe ich so gefunden, die ihm, glaube ich, dabei am Herzen lagen. Jesus kommt und sagt: Ich habe es so satt. Punkt 1. Liebes Volk, ich habe es so satt, dass du dich an mir bereicherst. Jesus kommt ja in diesen Tempel und findet einen Basar. Die Vorbereitungen auf den Tempelgottesdienst, die waren also nicht von andächtiger Stille bestimmt, sondern von käuflichen Waren. Jesus kommt auf dieses Tempelplateau, er muss ja hindurchgehen durch diese Säulenhallen und er kommt auf dieses Plateau, ein riesengroßes Areal, ihr müsst euch das vorstellen, 120 Hektar, also locker 25 Fußballfelder. und es wimmelt vor Menschen. Es wimmelt vor kleinen Ständen und vor Menschen mit Viehherden. Und dieses Verkaufsgeschehen, was da passiert, das ist ja nicht vielleicht wie bei uns hier im Tante-Emma-Laden nebenan, wo alles schön geordnet ist, sondern da ist ein lautes Gemenge, ja. Da ist Feilschen, hier kauft meine Tauben. Da laufen die Viehherden über den Tempelplatz. Das war damals im Tempel Alltag geworden. Das war eigentlich ein bisschen Supermarkt auch. Und genau das prangert Jesus jetzt hier an. Er fängt an und er wirft die Tische um und die Münzen klirren über den Boden. Aufmerksamkeit. Da zieht wieder eine Ziege durch den Vorhof und Jesus sagt, jetzt hört mal auf, stopp, es reicht. Von dem Geschichtsschreiber Josephus wissen wir, dass diese Verkaufsstände früher noch auf dem Ölberg, also am Hang vor dem Tempel, waren. Jetzt ist der Kommerz mitten bis in den Tempel hineingelangt. Und diese Tätigkeit dieser Geldwechsler, von denen wir da hören, die hatte natürlich auch was Gewinnorientiertes. Das verrät uns diese Berufsbezeichnung, dass also ein antikes Wort, der Geldwechsler, da wissen wir, dass das richtig ein Berufsstand war. Historiker vermuten sogar, dass diese Wechsler und Händler vielleicht sogar Kredite anboten für die Opfertiere, die dort zu kaufen waren, die nicht ganz billig waren. Und so gab es viel Auseinandersetzung, die aber mehr zu tun hatte mit Preisen, mit Verkaufen, mit Kaufen von Waren. Dieses Kaufen und Verkaufen, das hat ja seinen alltäglichen Platz im Leben. Das ist an sich noch gar nichts Schlimmes. Aber jetzt stellt euch das mal vor. Da kommen also Menschen von weit her, die extra nach Jerusalem gepilgert sind, extra um den einen Gott anzubeten, an dem Ort, der dafür bestimmt ist. Und sie treten ein in den Tempel und es erwartet sie ein Basar. Da blöken die Schafe, da gurren die Tauben, da wird gehandelt, da klirrt das Geld. Wo sind wir denn da eigentlich? Und Jesus macht deutlich, ihr habt an die Stelle, wo es um Gott gehen soll, euer übliches, alltägliches Geschäft gesetzt. Ihr habt das Heilige gemischt mit dem Profanen und so ist es nicht gedacht. Und er erfüllt, was über den Messias gesagt ist in Zacharia 14. Es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth an jenem Tage. Eine messianische Prophetie über das, was passieren soll am Ende der Zeit, am Ende, wenn Gott sein Reich wiederherstellt. Und die gläubigen Juden, die verstanden dieses Zeichen, die wussten, was das bedeutet, wenn der sich also selbst als Gottes Sohn ausgibt, kommt und diese Händler rauswirft. Und allen voran verstehen das die Kinder. Was kann das für uns heute bedeuten, habe ich mir überlegt. Und ich glaube, es hat damit zu tun, was Paulus im Hohelied der Liebe über Liebe sagt. Er sagt, die Liebe verhält sich nicht taktlos und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Und ich glaube, so eine Liebe wünscht sich Gott von seinem Volk. Eine ganze, unvoreingenommene Liebe. Eine Liebe, die nicht nur an sich denkt. Er möchte nicht, dass Menschen sich einen Vorteil daraus machen, wenn es eine Zeit und einen Ort gibt, der für Gottesdienst bestimmt sein soll. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Der Raum, in dem Beziehungspflege zwischen Gott und seiner Braut, zwischen Gott und seinem Volk gewidmet ist, der soll nicht verschmutzt sein durch irgendeine andere Motivation als nur diese, dass wir in Demut vor ihn kommen. Und auch wir, wenn wir in sein Haus kommen, das dem Gottesdienst gewidmet ist, dann können wir uns auch fragen, was sind unsere Motive? Geht es wirklich allein um ihn oder gibt es da ganz viele, viele andere Dinge, die uns beschäftigen? Ich merke, mir passiert es leider immer wieder, dass ich so mit dem Wie und Was und den Äußerlichkeiten des Gottesdienstes beschäftigt bin Und ich habe durch diesen Text nochmal neu erkannt, dass es genau das ist, was taktlos ist. Wo ich mir vielleicht einen Vorteil verschaffe, wenn ich noch irgendwas organisiert bekomme. Und darum geht es nicht. Gott will uns hier an diesem Ort mit seiner Liebe beschenken und wir müssen das zulassen und Raum dafür machen. Sonst geht es wieder nur um uns selbst und um das Alltägliche. Gott möchte nicht, dass wir uns mit irgendwas anderem bereichern, mit Ansehen oder mit Verdienst. Er will, dass wir zu ihm kommen können und uns beschenken lassen können. Das ist der erste Punkt. Punkt 2. Jesus sagt, ich habe das so satt, dass du nicht an die anderen denkst. Kleiner Perspektivwechsel. Wenn wir so einen jüdischen Händler befragt hätten, der gerade seinen Tisch umgeworfen bekommen hat, was hätte der uns wohl gesagt? Der hätte wahrscheinlich gesagt, also jetzt hör mal zu, also um hier was zu opfern in diesem Tempel, ein Dankopfer, ein Speiseopfer oder um die Tempelsteuer zu bezahlen, da müssen wir ja Geld umtauschen. Das ist sogar so vorgesehen von der jüdischen Gemeinde. Es war nämlich so, dass der Tempel reingehalten werden sollte. Da sollten keine anderen Symbole und Götter irgendwie in Umlauf sein. Und so gab es eine Abmachung mit dem Römischen Reich, dass in diesem Tempel und oder für diesen Tempel die römischen Drachmen umgetauscht werden durften in Schekel. Und nur in Schekeln durfte diese Tempelsteuer bezahlt werden, diesen einen Schekel, den jeder Jude jedes Jahr bezahlen sollte. Also hallo, dieser Geldwechsel, der musste sein. Der war sogar Teil der Heiligung des Tempels. Also Jesus, ja, entspann dich mal. Und außerdem brauchten die Juden diese Tiere, um Schlachtopfer zu bringen. So war das im Alten Testament vorgesehen in diesem alten Bund. Und auch da war es einfach Teil der ganz normalen alltäglichen Praxis, Glaubenspraxis, dass wenn jemand aus einer fernen Stadt kam, nicht extra seine Ziege mitbringen musste, sondern die sich hier kaufen konnte in Jerusalem in der Nähe des Tempels. Das war sogar ziemlich angesehen, ein richtiges, echtes, koscheres Jerusalemer Lamm da mitzubringen. Also ist eigentlich diese Praxis per se, dass es da Tiere gibt und dass da Geld gewechselt werden muss, hallo, die ist eigentlich doch gar nicht so schlimm. Die ist doch eigentlich sogar für den Gottesdienst gedacht. Vielleicht ist es sogar möglich, dass Jesus sich also gar nicht so sehr über diese Praxis aufregt, sondern über noch was anderes. Ich denke, was Jesus hier richtig Schwierigkeiten macht, ist nicht nur, wie diese Praxis also gestaltet wird, sondern auch der Ort, an dem das alles geschieht. Denn das alles passiert im Vorhof der Heiden. Dieser ganze Handel und dieses ganze Getreibe findet auf einem Platz statt, der eigentlich für Gäste reserviert ist. Man kam ja zunächst durch die verschiedenen Eingänge in diese Säulenhallen und dann auf dieses riesige Tempelplateau, der also umgangssprachlich Vorhof der Heiden genannt wird. Dieser war dann nochmal abgetrennt mit einem Zaun zu dem Vorhof der Frauen, wo dann wirklich nur also die gläubigen Juden eingehen durften. Aber dieser Platz, auf dem das geschieht, das soll ein Platz für alle sein. Denn Jahwe, das ist von Anfang an klar, ist nicht der Gott einer Religion, sondern der Gott aller Völker. Und dieser einzige Gott hat eine Begegnungsstätte, in der der allermeiste Platz für Fremde reserviert ist. Und mit dem, was Jesus hier tut, bezieht er sich auch wieder direkt auf eine Prophetie aus dem Jesaja-Buch, die ich euch gerne vorlesen möchte, um das nochmal ein bisschen klarer zu kriegen. In Jesaja 56 lesen wir: Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, Alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und an meinem Bund festhalten, will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen an meinem Bethaus. Das ist genau das Wort, was Jesus aufgreift. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr sammeln zu der Schar derer, die versammelt sind. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Und mit diesem Wort rüttelt Jesus die Händler und sagt: Habt ihr das nicht verstanden? Habt ihr das nicht verstanden, dass dieser Platz reserviert ist für alle? Für alle, die kommen wollen und Jahwe begegnen wollen. Wo sollen sie denn Gott begegnen? Hier beim Ziegenmist? Hier, wo es stinkt? Hier, wo es um irgendwelche Äußerlichkeiten geht? Ein Tempel für alle sollte es sein. Und wenn wir uns diesen Text zu Herzen nehmen und diese Prophetie, dann glaube ich, können wir auch sagen, für uns heute: Eine Kirche für alle. Ein Ort, wo alle willkommen sind. Auch die, die vielleicht noch nicht viel verstanden haben von dem, was es heißt, dass Gott heilig ist. Gerade für die, die vielleicht noch komische Fragen stellen. Gerade für die, die uns vielleicht damit irgendwie durcheinander bringen. Ihr Opfer ist Gott wohlgefällig. Ein Ort, an dem Gott Gästen begegnen will, das wünscht sich Gott. Er sagt: Es geht nicht nur um euch, ich will noch mehr zu versammeln. Es geht auch um die, die noch draußen sind. Jesus kritisiert eine falsche Willkommenskultur. Und ich glaube, das gilt nicht nur für damals, sondern das gilt auch für das Heute. Ein Prediger hat gesagt, und das hat mich sehr erreicht, dieses Wort, dass die Kirche der gastfreundlichste Ort der Welt sein müsste. Darum geht es Gott von Anbeginn der Zeit. Und ich glaube, deswegen liegt auch uns als Prisma-Leute, wir haben ja da so ein kleines Team, der Prisma auch so am Herzen. Und ich glaube, deshalb ist Prisma auch nicht nur einmal im Monat, sondern jeder Gottesdienst kann und soll ein Gästegottesdienst sein, weil Gottes Herz für alle Menschen brennt. Deshalb haben wir uns Anfang des Jahres zusammengesetzt und irgendwie lange über den Prisma nachgedacht und auch lange darüber nachgedacht, wie das gehen kann, dass Leute in unsere Kirche kommen und sich willkommen fühlen. Deshalb gibt es ein Willkommensteam. Deshalb machen wir so Sachen wie vorher Kaffee zu trinken. Und ich hoffe, dass alle Ausstattung, auch in unserer Kirche, von Kinosesseln bis zur Lichtanlage, nicht dafür da sind, dass wir uns irren. Wie die Jünger, die kurz vorher, vor dieser Tempelreinigungsgeschichte, zu Jesus gehen und sagen: Boah, Herr, schau dir mal diese Steine an und diese gewaltigen Bauwerke, die sich einfach freuen über den großen, genialen Tempel. Und ich glaube auch, dass unsere Kirche nicht dafür da ist, dass wir einfach stolz sind, dass wir irgendwie einen coolen Ort haben. Denn da sind bereits die Juden ziemlich auf die Nase gefallen. Und Jesus sagt seinen Jüngern damals schon voraus: Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es schmerzt Gott. Es schmerzt Gott, wenn Menschen sich von Äußerlichkeiten bestimmen lassen. Gott will unser Herz immer. Und er will, dass wir großzügig sind und dass wir Raum schaffen für Neue, dass sie seine Liebe erfahren können. Deshalb lasst uns alle mit anpacken. Lasst es uns schön machen hier. Aber wenn die Zeit da ist für Gottesdienst, dann lasst uns offen sein. Dann lasst uns einladend sein für andere. Ich glaube, ein letztes setzt Jesus noch drauf mit dem, was er sagt, denn er sagt nicht nur: Was tut ihr hier? Er schmeißt sie nicht nur raus, er erinnert sie nicht nur daran, dass es ein Bethaus ist für alle Völker, sondern er bringt noch ein Wort mit rein, was den Juden damals sehr bekannt ist. Er spricht von dieser Räuberhöhle und er greift damit einen Text auf aus Jeremia, wo ich euch auch einige Zeilen kurz noch mit auf den Weg geben will. Und ich glaube, Jesus sagt damit, ich habe es satt, dass du denkst, das läuft ja einfach alles. In Jeremia 7, da steht folgendes Wort. Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die er zu diesen Toren, damit es der Tempel gemeint, eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und Tun. So will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel. Hier ist des Herrn Tempel. Hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen. Und ein paar Verse später wird er sehr deutlich und sagt, denn auch ihr seid Diebe und Mörder und Ehebrecher. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut doch weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen benannt ist, für eine Räuberhöhle? Für eine Räuberhöhle. Dieses Wort greift Jesus in der Tempelreinigung auf. Und er klagt sie an mit ihrer Selbstgerechtigkeit. Die, die sagen, hier ist der Tempel, hier sind wir geborgen, hier kann uns niemand was. Er prangert sie an in ihrer Doppelmoral, dass sie nach außen gerecht scheinen und in ihren Herzen Verbrecher sind. Dass nur nach außen alles toll scheint, aber in Wirklichkeit sind dort Räuber und Halunken am Werk. Bessert euer Leben, so will ich bei euch wohnen. Es geht um Hingabe, es geht um Nachfolge, um Demut und um Ehrlichkeit. Das Außen und das Innen, das muss übereinstimmen, das ist Authentizität. Es geht darum, dass man zu seinen Fehlern steht, dass wir keine polierten Heiligen sind, sondern authentische Menschen, die auch am Ball bleiben, um miteinander und mit Gott in Beziehung zu sein. Und wenn Jesus kurze Zeit später die Zerstörung des Tempels ankündigt, dann tut er das mit einem weinenden Herzen. Dieser Text, der wird genannt sein, die Wehklagen. Und er sagt, dass äußerlich zerstört werden wird, was innerlich schon kaputt ist. Weil der Fokus verloren ist, geht das kaputt, was noch übrig ist. Totes Ritual wird abgeschnitten. Das sind harte Worte. Aber dann passiert etwas Neues. Gott geht ja eine ganz neue Art von Beziehung ein durch Jesus. Eine Art von Beziehung, wo das Zentrum nicht mehr ein Ort ist, der Tempelberg, sondern eine Person. Jesus selbst, die Tür, der Weg zum Vater. Ein neuer Bund, in dem Brandopfer nicht mehr nötig sind und keine Geldwechsler und kein Vieh und keine Tauben, weil Jesus selbst sich uns hingibt. Das ist der neue Bund in seinem Blut. So leidenschaftlich brennt Gottes Liebe für uns. Ich glaube, Gott macht seinem Volk durch dieses Symbol, durch diesen Akt schlimme Vorwürfe. Bei solchen komplizierten oder äußerlich sehr ungleichen Paaren, da ist es oft so, dass irgendwie was feststeckt. Sich nichts weiter bewegt. Aber die große Besonderheit in Gottes Beziehung zu den Menschen ist, dass er aktiv wird. Und auch wenn wir das verkennen und wenn wir nicht bereit sind, uns zu verändern und das umzusetzen, dann dürfen wir ermutigt sein durch die Worte, die der Jünger Johannes später schreiben wird in seinem Brief. Denn darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden gesandt hat, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe brennt für sein Volk, damals und heute. Und er macht Schluss mit diesem Status quo und gibt sich selbst hin. So gut und so groß ist Gott, und ich glaube, daran möchte uns dieser Text erinnern. Amen.